Von diesem Tag an brauchte Keins nur noch die Hand auszustrecken und zu sagen, »Geht dorthin!« Und ganze Fremen-Stämme gingen. Auch wenn die Männer, Frauen und Kinder unterwegs starben, sie gingen. Keins kehrte an seine Arbeit zurück und baute die biologischen Teststationen auf. Bald darauf befanden sich die ersten Fremen unter seinem Stationspersonal. Sie lernten rasch, sahen einander bei der Arbeit zu und unterwanderten auf diese Weise das System. Sie nutzten damit eine Möglichkeit zum Lernen aus. Und das war etwas, was ihnen vorher niemals in den Sinn gekommen wäre. Nach und nach verschwanden auch verschiedene Stationswerkzeuge in ihren Sieges. Spezielle Schneidstrahler hauptsächlich, die sie dazu benutzten, unterirdische Auffangbecken und versteckte Windfallen anzulegen. Und in den Becken begann sich das Wasser allmählich anzusammeln. Den Fremen war klar geworden, dass Keins keinesfalls ein Irrer war, sondern in seinem Wahn eher den Heiligen zugerechnet werden musste. Er war für sie ein Uma, ein Angehöriger der Bruderschaft der heiligen Propheten. Mithin war der Schatten Uli jetzt ebenfalls in die Reihen der heiligen Richter aufgenommen worden. Keins, der, direkt und versessen wie er war, wusste, dass konzentriertes Recherchieren aller die Garantie dafür war, nichts elementar Neues zu produzieren, organisierte aus dem Reservoir seiner neuen Mitarbeiter kleine Experimentalteams und ließ jede dieser Einheiten nach einem eigenen Weg suchen. Es gab Millionen und Abermillionen kleiner und kleinster Fakten zu sammeln, die man anschließend den härtesten Prüfungsverfahren unterwarf. Zuerst mussten die größten Schwierigkeiten herausgefunden und katalogisiert werden. Der Bled wurden Sandproben entnommen. Man legte Wettertabellen an, und aus diesen erfuhr Keins, dass die Temperaturen zwischen dem nördlichen und südlichen 70. Grad, ein ziemlich weitläufiges Gebiet, sich seit Jahrtausenden in dem Temperaturbereich zwischen 254 und 332 Grad Kelvin eingepegelt hatten. Außerdem wies der Geländegürtel lange jahreszeitliche Perioden auf, während denen die Temperaturen zwischen 284 und 302 Grad Kelvin lagen. Er stellte somit eine wahre Goldgrube für terraformtes Leben dar, beziehungsweise konnte es darstellen, wenn es ihnen gelang, das Bewässerungsproblem zu lösen. »Wann wird das sein?«, fragten die Fremen. »Wie lange wird es dauern, bis Arrakis anfängt, sich zu einem Paradies zu entwickeln?« Wie ein Lehrer, der Kindern das kleine Einmaleins beibringt, erwiderte Keins, »Es wird zwischen 300 und 500 Jahre erfordern.« Ein anderes Volk hätte sicher vor Enttäuschung aufgeheult. Nicht so die Fremen, denen man die Geduld mit Peitschen eingebläut hatte. Es war ein wenig länger, als sie erwartet hatten, aber sie waren davon überzeugt, dass der gesegnete Tag irgendwann kommen würde. Also schnallten sie ihre Gürtel enger und machten sich wieder an die Arbeit. Irgendwie erschien ihnen das Unternehmen durch die lange Wartezeit sogar realistischer geworden zu sein. Was ihnen Mühe machte, war weniger das fehlende Wasser als vielmehr das Problem ungenügender Luftfeuchtigkeit. Haustiere waren damals noch unbekannt, der Viehbestand nicht der Rede wert. Die Schmuggler verfügten zwar über domestizierte Wüstenesel, die sogenannten Kulonen, aber der Wasserpreis, den man für sie ausgeben musste, erwies sich sogar dann noch als viel zu hoch, als man sie in eigens für sie angefertigte Destillanzüge steckte. Keins erwog die Möglichkeit, Geräte einzusetzen, um dem einheimischen Fels Wasserstoff und Sauerstoff zu entziehen und die darin enthaltene Feuchtigkeit zu nutzen, aber die Energiekosten eines solchen Verfahrens waren für ihn unerschwinglich. Die Polkappen, die den Pyonen eine trügerische Sicherheit vermittelten, mit Wasser genügend versorgt zu sein, enthielten zu wenig für sein geheimes Projekt. Aber dann kam er auf die richtige Spur. Man entdeckte größere Mengen Feuchtigkeit in den mittleren Höhen der Atmosphäre und bestimmten Winden. Da waren die primären Anhaltspunkte der Lufthülle des Planeten, die zu 23% aus Sauerstoff, zu 75,4% aus Stickstoff und zu 0,23% aus Kohlendioxid bestand, während der Rest Spuren anderer Gase darstellte. Und es gab eine seltene einheimische Wurzelpflanze, die oberhalb der 2500 Meter Grenze in der nördlichen gemäßigten Zone wuchs. Ihre 2 Meter lange Wurzel enthielt in der Regel einen halben Liter Wasser. Und die Merkmale der terranischen Wüstengewächse. Die Zähren zeigten Anzeichen von Gedeihen, sobald man sie in Mulden setzte, in denen sich Tauniederschläge sammeln konnten. Und dann fand Keins die Salzpfanne. Sein Topter, der sich zwischen einigen Stationen weit draußen in der Bled aufhielt, weil er durch einen Sturm vom Kurs abgekommen war, überflog plötzlich eine riesige ovale Vertiefung mit einer Längsachse von 300 Kilometern. Es war eine weithin leuchtende weiße Überraschung. Keins landete und untersuchte die Oberfläche. Salz. Jetzt war er sicher. Es hatte also einst offenes Wasser auf Arrakis gegeben. Keins begann, die Evidenz der ausgetrockneten Brunnen, die stets nur ein paar Tropfen Wasser abgaben und dann für immer versiegten, in einem völlig anderen Licht zu sehen. Nach seiner Rückkehr setzte er seine gesamten Fremen-Limnologen auf sie an. Ihr Hauptfund bestand aus einigen lederartigen Fetzen, wie man sie manchmal nach einer Gewürzeruption vorfand. Diese Fetzen wurden in den Volksweisheiten der Fremen einer mythischen Sandforelle zugeschrieben.